herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich stelle hier mal ganz viele Tipps in den Raum bei, wie bleibe ich positiv, wenn das ganze Umfeld, ja, ich sag mal, den Kopf schon unterm Arm trägt und auf Verunsicherung und Trauer und so etwas alles zurückgreift. Also ich finde die Stimmung draußen zum Teil so bedrückend, dass ich dachte, ich schmeiß hier mal 25 Ideen sind es geworden. Wie kann ich da mir selber helfen? Wie kann ich positiv bleiben? Wie kann ich meinem inneren Kritiker gegenüber positiv bleiben? Nämlich so nach dem Motto, darf ich das überhaupt, wenn es allen anderen so schlecht geht und sowas? Also diese Schiene decke ich ab, aber auch das, was andere denken und mir bewusst oder unbewusst rüberspiegeln, und manche Sachen haben auch gar nichts mit mir zu tun, aber ich bin in einer Atmosphäre im Job unter Kollegen, die haben alle so schlechte Laune, das ist gar nicht meinetwegen, habe ich da auch Möglichkeiten, etwas zu ändern. Also ich mache das ganz breit auf. Und da nehme ich gleich mal dieses erste Thema. Darf ich jetzt glücklich sein in dieser so bedrohlichen und instabilen Situation? Ich habe das schon einmal durchdacht, damals, als es Corona gab. Da tauchte auch schon die Frage auf. Ich habe es aber auch schon mal durchdacht, als es meiner Schwester so sehr, sehr schlecht ging. Das war noch früher. Und also jetzt mal Stück für Stück. Bei meiner Schwester war es so, sie war bettlägerig geworden, war aber noch unglaublich fit im Kopf, nur konnte sie das alles nicht mehr so rüberbringen. Und wenn ich dahin fuhr, aus Hamburg nach Bremen, dann hatte ich immer das Gefühl, also ich darf gar nicht erzählen, wie gut es mir geht. Und dann habe ich sie darauf angesprochen und da kam ganz klar die Antwort, also bitte erzähl es mir, denn das, ich kenne deinen Haushalt, ich kenne deine Kinder, ich weiß, was da passiert und so weiter. Dann habe ich wieder ganz andere Sachen, über die ich denken kann. Also wenn in deinem Umfeld durch persönliches Leid jemand betroffen ist, ansprechen und sagen, ich weiß nicht, wie ich mich richtig verhalte. Ist es besser, wenn ich das im Moment mal nicht erwähne? Oder ist es sogar für dich ganz gut, wenn du davon erfährst, weil du dann ein Stück Anteil da nehmen kannst? Also das können wir nicht ahnen in meinen Augen. So, Corona. Es hilft keinem, wenn ich, obwohl es mir gut geht, Trauer trage. Ganz im Gegenteil. Also ich fühlte mich so verpflichtet, jede Minute dankbar zu genießen, weil ich nicht wusste, ob ich morgen dran bin. Alles war plötzlich so fragil geworden. Nichts hatte mehr Bestand, nichts gab mehr Sicherheit oder so, sondern das konnte ein Jahr von heute oder morgen treffen. Und da zu wissen, ich bin verpflichtet, den heutigen Tag zu genießen, hat mich noch so viel dankbarer werden lassen. Und ich war mir auch sicher, dass die Person, die im Krankenhaus an der Lungenmaschine oder wie immer die Dinge heißen, gelegen hat und auf mein Leben geguckt hat, sicherlich gesagt hätte, sag mal, was jaulst du rum? Wir können gerne tauschen. Also, und keinem hätte ich auch damit gedient, genützt. Ganz im Gegenteil, das hat die ganze Sache noch mehr, noch schwerer gemacht. Ja, ich bin auch nicht der Meinung, dass man so tun sollte, als ob es das alles nicht gibt. Ich habe gelernt, zu dem Schweren hinzugucken, sich der Tragweite auch durchaus bewusst zu sein. Ich muss das nicht kleinreden und ich muss, naja, wird schon alles und so. Nein. Und trotzdem kann ich auf das Schöne schauen, was ich heute habe. Ich bin gesund, ich habe kein Corona und kann den Tag genießen. Also beides, das kann ich noch gar nicht so lange, es sind erst ein paar Jahre, dass das die gleiche Wertigkeit hat. Das habe ich gelernt dabei. Aber auch, dass Dankbarkeit der größte Glücklichmacher ist. Also das hat mir als Kind keiner gesagt. Ich kannte das Wort. Nur sei gefälligst dankbar, wenn ich nämlich das Essen von Oma nicht so gerne mochte und sie mir dann von den indischen Kindern erzählt hat, die verhungern und da sollte ich gefälligst dankbar sein. Aber dass wir nur glücklich werden können, wenn wir die Sachen nicht als selbstverständlich nehmen, wenn wir ja dankbar sind, erst dann kann es uns bereichern. Dankbarkeit ist der größte Glücklichmacher. Also das ist ohne Frage. So, und das geht bis in die Beförderung im Job. Wenn, also ich habe ein Ziel ganz weit oben, was weiß ich, will Generaldirektor werden, jetzt bin ich aber nur Abteilungsleiter geworden und dann denke ich, ja, nee, das zählt ja alles gar nicht, ich will ja Generaldirektor werden. Und dann kann ich diese Treppe gar nicht aufbauen, die ich brauche, sondern diese Energie, die ich mir daraus ziehe, dass ich also diesen Zwischenschritt erreicht habe und so etwas, der macht ganz viel von meinem Weg aus, beziehungsweise macht ihn so viel leichter, als wenn das alles nicht zählt und selbstverständlich ist und so. Schau mal, was für dich da alles dabei ist. Manches wird wie im Restaurant auf der Speisekarte für jemand anders sein, aber nicht für dich. Und mal gucken, welche Punkte du nachher für dich findest, wo du sagst, ah ja, doch, dabei ertappe ich mich, dass ich auch manchmal so denke und dass ich da eventuell mir das deutlich leichter machen kann. Wenn wir jetzt von der Stimmung draußen reden, dann reden wir ja auch von den Menschen, die uns, was weiß ich, im Geschäft begegnen, die uns im Job begegnen, also wo auch immer, merkt man, ich sage jetzt mal, eine Schwere. Und da herrscht auch eine ja, große Unwissenheit, obwohl es eigentlich ganz logisch ist. Ich unterstelle jedem, dass er die Atmosphäre sofort erfasst, wenn er einen Besprechungsraum betritt. Die Tür ist also hinten im Raum und er sieht die Menschen alle nur von hinten. Keiner spricht in dem Moment und dann erfasst er aber sofort, haben die hier gerade Party gefeiert oder hat es hier geknallt? Das spüren wir. Wir spüren die Energie im Raum. Und auch wie Menschen uns begegnen, dass wir jetzt sagen, Mensch, da draußen ist so eine Schwere und so. Aber dass wir selber auch diese Energie in den Raum hineintragen, ist uns, glaube ich, nur sehr selten bewusst. Dass wenn wir in einer Besprechung sitzen und was weiß ich, Hände vorne überkreuzt und dann denken wir, mein Gott, hoffentlich hört der bald auf zu labern und wieso hat er sich nicht die Schuhe geputzt oder so etwas. Das gibt Energie in den Raum. Das spürt man, auch die Lehrerin spürt, wenn ich noch so säuselnd über mein Kind rede, dass ich sie eigentlich für völlig unfähig halte. Das spürt man. Oder ob man wertgeschätzt wird. Ich habe sogar neulich beim Zahnarzt gespürt und habe gesagt, meine Güte, was für eine tolle Atmosphäre hier zwischen Zahnärztin und ihrer Assistentin. Das kann ja auch manchmal so ganz geschäftlich zackig gehen, ohne dass da schlechte Laune ist oder so. Aber das war so ein liebevolles Miteinander, dass ich das Gefühl hatte, ich sitze da sozusagen privat und die macht mir netterweise gerade mal hier, das war so Zahnprophylaxe, meine Zähne wieder sauber. Und da, wir spüren überall die Atmosphäre. Wir spüren sie überall. Das heißt, bei mir in der Küche hängt ein Zettel, ich habe das schon mehrfach erwähnt, bitte übernimm die Verantwortung für die Energie, die du in dieses Haus trägst. Na, also wenn man jetzt noch mit der Wut, weil, was weiß ich, der Autofahrer kürzlich hat dieses gemacht oder jenes und dann kommt man mit dieser Stimmung rein und ist dann eigentlich zu spät. Ja, ich war schon so früh losgefahren, aber da war so ein Stau und war da. Interessiert eigentlich gar keinen mehr. Tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin und lass uns jetzt gucken, was wir Schönes machen. Es ist alles Energie. Ich weiß, es hört sich esoterisch an oder so, aber ihr kennt mich so weit, dass ihr wisst, das hat Hand und Fuß. Herz auf offen schalten ist da ja dieses schöne Wort, was dazu gehört. Ja, ich bitte tatsächlich auch manchmal, wenn ich auf der Bühne stehe, vor so einer Rede darum und sage, okay, also wir können hier Atmosphäre zaubern, Herz auf offen schalten, einfach mal gespannt sein, was kommt da jetzt, ist da was für mich dabei und so. Vielleicht kannst du das jetzt auch, das ist auf offen schalten und nicht diese vielen Bremsen und was soll das sein und was soll das werden und so. Also da können wir sicherlich eine Menge machen. Das nächste, ich war ja mit 30 so gezwungen, mal über mein Leben nachzudenken und Lebensträume haben sich nicht verwirklicht. Mein Mann und ich hatten 3 Jahre lang erhofft, dass sich da ein Baby einstellt. Das war aber nicht der Fall. Und dann kam die Frage, kann ich auch ohne Kinder glücklich sein? Wer ist denn zuständig für mein Glück? Und da habe ich schon gemerkt, also wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Das war schon irgendwie so mir ganz selbstverständlich, dass das deren Verantwortung war. Aber die haben das gar nicht begriffen, dass ich ihnen netterweise die Verantwortung übertragen habe. Da stand keiner morgens und sagte, Greta, was brauchst du heute für deinen Tag? Was möchtest du heute Abend noch machen? Was soll ich dir in deinen Kalender eintragen? Nee, das musste ich selber machen. Und so witzig fand ich das nicht. Ich war ja eigentlich glücklich verheiratet. Also heute hört sich das natürlich an, als würde ich hier einen Spaß erzählen. Nee. Ich war wirklich der Meinung, also dass das so automatisch mitgekauft wurde mit der Ehe sozusagen, dass mein Mann dafür zuständig ist. Und dann auch noch etwas später, als ich begriff, ich kann keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben für mein Unglück. Leute, das war nochmal eine harte Nuss für mich. Wie oft ist man grummelig, weil der andere nicht das getan hat, was man sich für sein Glück erhoffte. Und wenn das jetzt nicht mehr geht und ich da keinem die Schuld in die Schuhe schieben kann, dann war da erstmal ein Loch. Und da musste ich schon mal hingucken und wie kann ich das regeln? Kann ich denn, darf ich denn selber für mein Glück zuständig sein? Also das lag ja bei mir gleich in der Schublade von Egoismus. Bis ich mir das auch mal vorgeknöpft habe, dieses Thema. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich auf dem Zahnfleisch laufe, dann ist da nicht mehr viel mit Liebe, mit Geduld, mit gerne tun, also wir wissen alle, wie das ist bei jungen Eltern, also auch zu Corona-Zeiten, als jetzt plötzlich Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig war, da sind die Eltern auf dem Zahnfleisch gegangen und die Kinder letztendlich mit, weil die Eltern auch so fürchterlich fanden, weil da also jeder fühlte sich gestört und wollte doch eigentlich nur seinen Job machen oder sowas machen. Also das geht nicht, wenn man so fertig ist. Und deswegen immer gucken, was kann ich in dieser Situation selber für mich tun? Was würde mir jetzt helfen? Das sind ja nicht die großen Sachen. Das ist ja jetzt nicht mal kurz nach Paris fliegen oder sowas ähnliches, sondern vielleicht eine schöne Badewanne, einfach mal eine Auszeit. Ab in die Badewanne mit einem schönen Buch oder was immer da dann zu passt und mal runterkommen. Und ich behaupte auch tatsächlich, obwohl ich das noch nirgendwo gelesen habe, da draußen gibt es auch so eine Anforderung an Personen, zum Beispiel in meinem Alter, die ihren Partner pflegen. Wie, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Als müssten wir uns selber völlig verausgaben. Als wäre das Gesetz. Und derjenige, der hier in dem Fall jetzt mal gepflegt werden soll, muss, ist nicht derjenige, der bestimmt, wie oft er jetzt eine Betreuung oder so etwas braucht. Mich hat das immer an meine Schwester erinnert, die machte damals den DLRG-Schein. Viele von euch werden das wissen. Also, wovon ist denn das die Abkürzung? Irgendwie Deutsche Wasserwacht, aber irgendwas mit vielleicht noch Gesellschaft, wie auch immer. Hätte ich jetzt noch mal googeln können vorher. Also DLRG-Schein, Rettungsschein, Seenotrettungsschein. Und das wurde im Schwimmbad, im Freibad geübt. Und ich war dieses ertrinkende Kaninchen, da sollte ich wild um mich schlagen. Und dann hat sie auch mal mir so einen Kinnhaken, sollte ja eigentlich nur so getan werden, als ob, verpasst, damit sie überhaupt in der Lage war, mich abzuschleppen, also an Land zu bringen. Und so ist das auch nicht, dass man das mit Kinnhaken machen muss. Nein, ich glaube, das betrifft nur Ertrinkende. Aber wenn die sagen, nein, und du kannst mich jetzt nicht hier alleine lassen, heute Abend 2 Stunden, um Gottes Willen, wenn ich nachher auf dem Zahnfleisch gehe, das hörte ich auch hier beim Welt-Alzheimer-Tag, so hieß der, wo sehr viele Fachleute waren, da durfte ich eine Rede halten und die sagten dann, es führt zu Aggression. Es führt sogar zu Aggression, wenn man so fertig ist. Da ist nichts mehr mit liebevollem Austausch, mit liebevoll am nächsten Morgen das Frühstück servieren. Aber das geht schon mal eher, wenn man was weiß ich, den Abend mit der Freundin verbracht hat oder im Kino war oder so, dann mal eine Pause hatte. Also wir sind für unsere Energie zuständig, wir sind für unser Glückslevel zuständig, für uns, wie es uns geht, das ist tatsächlich unsere Verantwortung. Und ja, also ich behaupte mal, auch junge Frauen, nicht nur mein Alter, hat es immer noch in dieser Gesellschaft gelernt, dass die Frauen erstmal sehen müssen, dass alle anderen funktionieren und dass es denen gut geht und dass die wieder gesund werden. Und also dieses Pflegende und Sorgende, das ist uns ja wirklich, glaube ich, ein bisschen auch mit der Muttermilch vermittelt worden. Aber erstens sind Männer da in meinen Augen genauso zuständig innerhalb der Familie oder wovon wir jetzt gerade reden. Und das müssen wir, glaube ich, alle ein bisschen lernen, dass es darauf ankommt, wie im Flugzeug, erst die Sauerstoffmaske selber aufsetzen und dann kann man für andere da sein und das mal so zu verinnerlichen und zu gucken. Ich bin zuständig für mein Glück, für meinen Glückshaushalt, für meinen Energiehaushalt, wie es mir geht. Und was kann ich mir zwar hoffen und hinschielen und ja, Mensch, der könnte doch jetzt mal öfter vorbeikommen. Der sieht doch, dass es mir so schlecht geht oder so. Das ist nicht sein Job. Es ist unser Job. Es ist wunderschön, wenn es passiert, wenn man solche Freunde hat oder Verwandte oder wie auch immer. Wunder, wunderschön. Absolut das große Los. Aber wir können das nicht erwarten. Es gibt nichts in der Art, worauf wir einen Anspruch haben, sondern erst einmal liegt die Verantwortung bei uns. Und wenn wir da jetzt nochmal diese Schleife laufen wollen, wie ist es denn im Job? Da versuchen wir ja, wie habe ich das damals mal genannt? Also ich habe so Geheimverträge abgeschlossen hinterm Rücken von Menschen, die davon nichts wussten. Die habe ich verantwortlich gemacht für das Glück. Und das ist unter Kollegen genauso der Fall. Die haben eigentlich eine Aufgabe übernommen und sollen jetzt ja, Verbündete suchen, die ihnen dabei helfen oder so. Und wenn man, also man hat schon, was weiß ich, 20 Mal geholfen und jetzt das eine Mal sagt man, nee, tut mir wahnsinnig leid, das geht jetzt nicht. Was weiß ich, mein Schreibtisch ist so voll oder wie auch immer. Und dann macht die andere Seite uns ein schlechtes Gewissen. So, ja, also wenn du jetzt keine Zeit hast, dann wird das eben nichts mit dem Projekt und dann müssen wir das wohl einstampfen oder so. Das kann man mit mir nicht mehr machen. Da sage ich schon ganz klar, das musste ich aber üben. Ich habe mir Sätze zurechtgelegt. Also erstens hatte ich vorher schon gelernt, wenn ich begründe, warum, dann finden die Gegenargumente. Also wenn ich dann gefragt wurde, ja, warum denn nicht und so, habe ich gesagt, oh, da kommen verschiedene Sachen zusammen, bitte akzeptiere jetzt hier mein Nein. Und dann habe ich auch möglichst schnell versucht, von einem anderen Thema zu reden. Ich sage dann immer so gerne, über Bratkartoffeln zu reden oder so. Aber das ist ja natürlich nur ein Platzhalter. Also zu sagen, und wenn die jetzt noch nerviger waren, habe ich gesagt, du, ich glaube, du hast diese Aufgabe übernommen. Es ist in deiner Verantwortung und frag gerne beim nächsten Mal nochmal nach. Aber mir jetzt ein schlechtes Gewissen zu machen, ist, glaube ich, gerade nicht angebracht. Dann habe ich das auch so gesagt. Wobei ich konnte genauso gut den anderen ein schlechtes Gewissen machen. Also nicht ich jetzt mit Heiligenschein oder so, sondern mal deutlich wahrnehmen, wie läuft dann eigentlich sowas ab. Also auch, wenn ich zum Beispiel am Sonntag meinen Mann fragte, Mensch, wollen wir eine Fahrradtour machen? Und er sagte, nee, ich würde jetzt gerne Formel 1 gucken. Dann habe ich mich dazugesetzt und habe rumgemault. Aber es hätte dir ja auch gut getan. Du hast die ganze Woche im Büro gesessen und sowas. Nach dem Motto, wenn du schon fernsiehst, dann bitte mit schlechtem Gewissen. Was soll der Quatsch, wenn das seine Art ist, seinen Glückstank zu füllen? Ich kann doch wohl bitteschön auch, habe ich auch nachher gemacht, alleine eine Fahrradtour machen. Und wenn ich, also wenn, fand ich den spannendsten Teil vom Formel 1 sowieso immer die Siegerehrung. Also dann kann ich auch dann wieder da sein. Dieses dem anderen ein schlechtes Gewissen machen, das haben wir alle gelernt. Also das machen die Eltern mit den Kindern, die Kinder mit den Eltern, alle anderen Kinder dürfen das und wie auch immer. Also du bist sowieso immer so streng und du sagst sowieso immer nein. Und also, ne? Also dieses schlechte Gewissen machen bringt uns nicht weiter. Also da klar Text reden. Und zu wissen, dass derjenige, der Hilfe braucht, nicht derjenige ist, der bestimmt, ob derjenige jetzt an dem Abend ins Kino darf oder nicht. Also, dass das immer schöner ist, wenn da einer neben dem Bett sitzt und man schreit da rum und ruft ihn permanent, das ist alles verständlich. Aber so kann es nicht laufen. So kann es nicht laufen. Man ist völlig, völlig fertig. Also ich weiß, junge Familien mit kleinen Kindern, die gehen auf dem Zahnfleisch, schlaflose Nächte und so etwas. Und ältere Menschen, die vielleicht gar nicht pflegen, aber für sie da sind und sie umsorgen und so, weil die doch vieles nicht mehr können. Pflege ist ja nochmal, glaube ich, ein fester Begriff, der noch etwas anderes aussagt. Also lassen wir es mal hier stehen. Sieh zu, dass du selber deinen Glückstank füllst. Es hat nichts mit Egoismus zu tun. Ich drehe den Spieß sogar um und sage, Menschen, die nicht für sich selber sorgen, die können auch nicht für andere da sein. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Also manchmal braucht man das ja mal so ein bisschen kräftiger ausgedrückt, was da eigentlich mit gemeint ist. So. Ein anderer Punkt. Die Hirnforschung kann heute etwas messen, was wir schon lange wissen. Also früher hieß es, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Dann kam diese Self-Fulfilling Prophecy und die Hirnforschung sagt heute, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Ich wiederhole den Satz nochmal. Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Und das kennen wir sehr, sehr gut aus unserem Privatleben. Also, wer sich schon mal für eine Automarke, für eine Hunderasse entschieden hat oder auch schon mal schwanger war, der weiß, plötzlich sieht er alle Kugelbäuche auf der Straße und er sieht, dass die Automarke, die Hunderasse da draußen schon viel häufiger durch die Gegend läuft und fährt, als wir das vorher wahrgenommen haben. Und das, ja, sage ich mal, kuriose, alles war vorher auch schon da. Es wurde ausgeblendet von unserem eigenen Gehirn. Und jetzt gehen wir mal in die Tatsachen rein. Wenn ich glaube, Alter ist schrecklich oder mein Job ist schrecklich oder was auch immer, dann sehe ich auch nur die Bilder, die dazu gehören. Man muss sich das mal vorstellen. Dann höre ich noch nicht mal das aus Versehen nette Kompliment meines Kollegen. Dann sehe ich meine Chancen nicht. Wer jammert, sieht seine Chancen nicht. Das Gehirn denkt, nee, das ist ja seine Welt, in der will er sich bewegen. Und dann gibt es die Bilder, die das alles unterstreichen. Und das hören wir ja auch davon. Also auf die Welt ist voll davon und das ganze Internet. Ey, wir wissen das doch. Also wenn meine Freundin, die, das kann ich nicht meine Freundin sagen, also wenn jemand immer nur Katastrophen nochmal nachlesen will in der Suchmaschine. Ne? Also was war da genau und wie ist der Unfall passiert und was ist da und so. Oder jemand ist unterwegs und sucht da nach Backrezepten. Bei demselben Begriff Weihnachten bekommt der eine die ganzen Katastrophenmeldungen, was da passiert ist und welche Häuser abgebrannt sind und was weiß ich nicht alles. Und der andere kriegt Plätzchenrezepte bei ein und demselben Suchbegriff, nämlich Weihnachten. Je nachdem, wie der vorher schon unterwegs war. Und so ist das mit unseren Gedanken auch. Sie werden aussortiert. Und das, also wenn man das einmal verstanden hat, dann traut man sich doch gar nicht mehr, den Negativgedanken überhaupt so viel Raum zu geben. Das darf doch gar nicht sein. Ich habe noch bei einer anderen Gelegenheit das begriffen, dass diese Gedanken so machtvoll sind. Und zwar, wie am Anfang schon erwähnt, wir hatten 3 Jahre vergeblich gehofft, es würde mit einer Schwangerschaft klappen, als ich 30 war. Und dann haben mein Mann und ich uns gefragt, ob wir ein adoptiertes Kind genauso lieben können wie unser eigenes und haben das so aus vollem Herzen mit Ja beantwortet. Und heute ist es nicht mehr so erstaunlich, da weiß man das, aber damals, im nächsten Monat war ich schwanger. Natürlich habe ich mich wahnsinnig gefreut, aber ich habe so einen Schreck bekommen und habe gedacht, habe ich mit meinen Gedanken körperliche Abläufe verändert? Und also ich musste da oben bei meinen Gedanken Herr im Ring werden, wie ich dann immer das so sagte. Erstmal beobachten, was denkst du denn überhaupt? Sich auf die Schliche kommen. Also ich gehe in der Stadt auf dem Bürgersteig lang und mir kommen Menschen entgegen, die ich überhaupt nicht kenne. Und mein Gehirn meint, es müsste die bewerten. Der sieht ja komisch aus oder wie oder was. Also gar nicht so in Textform, sondern manchmal dachte man, wow, was ist das für eine tolle Person oder so. Wo ich dachte, was soll der Mist? Wieso denkst du sowas? Dann habe ich auch lange gedacht, meine Gedanken, die kommen ja einfach so hoch. Die kann ich ja gar nicht kontrollieren. Das geht ja einfach so. Doch, man kann seine Gedanken beobachten und man kann sie rausschmeißen. Und Eckhart Tolle und Kurt Tepperwein, die sind ja so ein bisschen ähnlich unterwegs, die haben folgende Tipps. Wer Yoga macht oder so etwas, der ist gewohnt, seine Gedanken zu beobachten. Und dann soll man die ja so wie Wolken so ziehen lassen. Und jetzt ist aber mal die Frage, wer ist denn der Beobachter der Gedanken? Ich kann ja auch meinen Körper beobachten. Tut der Fuß noch so weh wie gestern? Wer ist dieser Beobachter, der die Gedanken beobachten kann, der den Körper beobachten kann? Also da gibt es noch eine weitere Instanz in uns. Also für mich ist es meine Seele, aber das definiert ja auch, glaube ich, so jeder andere. Auf jeden Fall, sobald man in diese Beobachterrolle geht und diese Gedanken, die da rumschwirren, ja ganz oft auch nachts im Bett, wo man also ja gar nicht aus der Schleife kommt, da kann man also sehr gut sich in die Beobachterrolle versetzen und dann mal Sätze denken oder sagen, ich bin mal gespannt, wovon der nächste Gedanke handelt. Und plötzlich ist da oben Stillstand. Das ist dieser Automatismus, der da losgeht, da oben. So schnell kann man ja gar nicht gucken, wie dann da so alle möglichen Gedanken rumschwirren. Die kriegt man tatsächlich Stück für Stück in den Griff. Und das halte ich für ein enorm hohes Ziel. Aber auch ein anderes kleines Hilfsmittel ist die Zwischenräume, die Abstände zwischen den einzelnen Gedanken sollte man sich angucken und dann versuchen zu vergrößern. Also jetzt war dieser eine Gedanke da und bis der nächste Gedanke kommt, da ist so eine Pause, um aus diesem Stress rauszukommen. Das hört sich, glaube ich, jetzt sehr abstrakt an. Einige von euch sind ja auch längst mit Eckhart Tolle und so unterwegs. Also viele kennen das vielleicht auch, was man da machen kann, wenn man so von seinen Gedanken überrollt wird. Ich mochte auch sehr den Tipp von Lars Arment. Ich weiß gar nicht mehr, welches seiner Bücher war. Ich habe viele begeistert von ihm gelesen. Und wenn der innere Kritiker einem dann da so sehr in die Suppe spuckte und sagt, das kannst du sowieso nicht und was soll der Quatsch schon, sowas alles, dann sagt er zu diesem inneren Kritiker, okay, ich habe hier einen Stift und ein Blatt Papier, schreib mir mal auf, dass das bewiesen ist, was du mir hier jetzt gerade sagst, wie du kannst das nicht und sowas alles. Ich mache mir derweil einen Espresso und wenn ich wiederkomme, dann sollte hier etwas stehen, was vor einem deutschen Gericht Bestand hat. Und natürlich hat der innere Kritiker das nicht geschafft, das da so zu begründen, sondern das sind ja alles so rausgeschleuderte Sätze. Vielleicht haben wir die als Kind mal gehört. Aber wie ich gelernt habe, wir wiederholen auch so viel alten Quatschkram. Das ist jetzt also keine neue Erkenntnis. Ich kann kein Mathe, ich kann kein dies, ich kann nicht malen, ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen. Das haben wir uns selber schon so oft gesagt. So oft. Und das nützt alles nichts. Das macht nichts besser. Also es lohnt sich, seinen Gedanken auf die Schliche zu kommen, mal zu gucken, was denke ich denn da überhaupt? Will ich das? Bringt mich das weiter? Und ich kann dann auch wirklich ganz bewusst ein anderes Thema in meinem Kopf anschalten. Ich weiß gar nicht, welcher Hirnforscher das war, ob das Professor Hüther war, der gesagt hat, wenn man nachts in so einem Gedankenkarussell ist, gilt natürlich auch für tagsüber, aber ich finde, nachts ist man dem noch hilfloser ausgeliefert, dann sollte man an etwas Positives denken, zum Beispiel 3 Minuten an ein tolles Fest. Und das mache ich auch sehr gerne. Und dann würde ich gucken, was hatte ich dann da für ein Kleid an, was hatte ich da für Schuhe an, gab es da tolle Musik, haben da die Vögel gezwitschert, hat die Sonne geschienen, wer war da? Also 3 Minuten intensiv in ein anderes Thema reingehen und dann wäre man aus diesem nervigen, immer sich wiederholenden Kreislauf raus. Und darüber hatte ich auch schon mal einen YouTube-Film gemacht und dann hatte ich einen ganz tollen Kommentar, den ich jetzt auch öfter übernehme, die hat gesagt, sie macht das dann mit Zukunftsthemen. Wer hat als nächster Geburtstag? Was könntest du dem schenken? Willst du dem noch einen Kuchen backen? Hat er eine Mandelallergie? Was hast du dem im letzten Jahr geschenkt? Und was weiß ich alles. Und dann sagt sie, und dann muss ich das morgens nur noch aufschreiben und dann habe ich da schon wieder was erledigt. Finde ich auch eine gute Idee. Also 3 Minuten intensiv um was anderes, an was anderes denken und dann würde man da also ganz, ganz anders vielleicht auch direkt zum Schlafen kommen, aber aus dieser Schleife rauskommen, aus dieser ewig gleichen. Also ich kenne das, ich stehe dann auf, ich gehe ins Bad und denke, wenn ich mich jetzt wieder hinlege, dann denkst du nicht mehr an diesen blöden Quatsch, aber geht da weiter, wo ich vorher aufgehört habe. Aber das mit diesem positiven Denken, ganz bewusst sich überlegen und dann ist man raus aus der Schleife. Also was passiert da oben alles? Die Hirnforschung sagt, ich wiederhole das jetzt nochmal kurz, dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst und zeigt uns nur die Sachen, die zu unserer Denkungsart passen, gehören. Und wir sehen unsere Chancen nicht, wir hören das Positive nicht, wir nehmen das gar nicht wahr. Und das darf einfach nicht passieren. Also es darf einfach nicht passieren. Jetzt habe ich mir natürlich auch überlegt, was sind meine Anteile, wie kann ich selber zum Beispiel morgens in den Tag starten? Da sind mir schon Sachen sehr deutlich geworden. Es ist ja auch nachvollziehbar. Unser Gehirn hat abgespeichert, dieses oder jenes könnte im Laufe dieses Tages schwierig werden. Da ist nachher die Besprechung und dann ist da sicherlich auch wieder Herr XY dabei und er fällt mir immer ins Wort oder wie auch immer, dass wir gleich an diese Negativsachen denken und so eingestimmt. Und jetzt trifft dieser Satz von gerade eben auch zu. Dann sehe ich auch nur diese Schwierigkeiten. Aber wenn ich, ich sage immer, wie Kindergeburtstag morgens aufstehe und sage, ich weiß, heute wird was Tolles passieren, ich weiß aber nur noch nicht was, dann müssen meine Synapsen da oben oder wie auch immer die heißen, so auf Zack sein und mir erstmal alles zeigen. Das Gänseblümchen im Rasen, das Vogelkonzert, die klitzekleinste Sache, dass ich jetzt schon vier grüne Ampeln hintereinander hatte und so alles. Ich will alles sehen, alles Positive sehen und nicht, dass mein Gehirn da oben denkt, es blendet irgendwas aus und ich nehme das nicht wahr. Also das ist dieses Gefühl, wow, heute ist ein Tag wie mein Kindergeburtstag, ich weiß nur noch nicht was. Und dann habe ich auch noch so ein anderes Bild mir zurechtgelegt. Da muss ich vielleicht mal erklären, was ich unter diesem Wort verstehe. Die Welle ist vielleicht ein bisschen schon abgeebbt, aber achtsam zu sein, Achtsamkeit war ganz hoch im Kurs und finde ich auch eine wunderbare Eigenschaft, dieses Wahrnehmen, was ist. Also genau definiert heißt das für mich, ich bin neutral und nehme wahr, was ist auch das von meinem Gegner, um jetzt mal so ein schwieriges Wort da reinzuschmeißen. Ich nehme es alles wertungsfrei wahr. So, diese Person sitzt aber im Sessel und das bin ich nicht. Also da zu gucken, wie möchte ich dann sein oder was fehlt mir dabei? Dabei fehlt mir die Richtung vorgeben, wo will ich denn hin? Und die Energie, also das Handeln, nicht nur gucken und bewertungsfrei alles neutral mir anzuschauen in meiner Achtsamkeit, sondern handeln und die Richtung vorgeben. Und dann habe ich so das Gefühl, leider bin ich das von Haus aus gar nicht, dann wäre ich wie so ein Surfer vorne auf der Welle. Ich muss mich an das Leben so anpassen mit meinen Körperbewegungen. Ich mache das hier gerade auch vor und reite vorne diese Welle. Und dann passt das wieder für mich. Also Achtsamkeit zusammen mit Richtung vorgeben und Energie reinschmeißen. Dann schmeißt er sich da rein und spürt die Energie unter seinen Füßen. Ich weiß es gar nicht genau, wie das alles abläuft, aber so in der Art stelle ich mir das vor. Also so morgens schon ganz andere Weichen stellen, wenn ich weiß, mein Gehirn wird alles tun, damit ich recht behalte, macht es Sinn, dass ich die Bilder sehe, die ich sehen will. Und nicht die zu meiner, was weiß ich, zu meinem Jammern, zu meiner Denkungsart gehören. Und dann eine ganz andere Auswahl haben. Das war für mich eine ganz, ganz große Erkenntnis. Das hat also mich schon gleich von Anfang an auf eine andere Schiene gebracht. Ich weiß, dass das schwierig ist. Wenn ich in einer Gruppe bin oder vermutlich, ich habe jetzt eigentlich doch so eine Business-Situation vor Augen, also und alle haben irgendwie schlechte Laune. Der Chef hat schlechte Laune, eine Kollegin hat auch noch schlechte Laune und das eigentlich auch so fast jeden Tag und wiederholt. Und ich war ja 17 Jahre Hausfrauenmutter und also zu Hause. Und habe da sehr, sehr viel mitgekriegt und habe mich dabei erwischt, dass ich von irgendeiner schönen Veranstaltung kam, weiß ich nicht, war tagsüber. Und ich bin noch mal so einen Schlenker gefahren, bevor ich nach Hause fuhr. Also nicht auf dem direkten Weg, weil ich wusste, dann ist es mit meiner schönen Laune vorbei. Die drei Kinder haben Stress mit der Schule untereinander oder wie auch immer. Mein Mann vermutlich mit seinem Arbeitgeber, hatte zu der Zeit sein Büro zu Hause. Und da wurde mir klar und dachte, was machst du hier? Du fährst noch durch ein paar Nebenstraßen hier, nur damit du noch eine Minute länger fröhlich sein kannst. Das kann doch nicht sein. Also habe ich die Windfangtür geräuschvoll aufgemacht und habe gesagt, Leute, ich habe super tolle Laune. Wer sich anstecken lassen will, sehr gerne. Und alle anderen gehen bitte auf ihre Zimmer. Und die ließen sich alle anstecken. Ich hatte vorher schon selber das Buch zugeklappt und dann gesagt, naja, dann wird das wohl nichts, wenn die dann da so wieder mit ihren Launen. Und so machen wir das, glaube ich, mit den Kollegen auch oft. dass wir sagen, oh Gott, ja, sie schon wieder und dann, ja, der hat keinen Parkplatz gefunden oder jemand anders stand auf seinem Parkplatz und wie und was und Pillepalle hier und da. Und die erzählen dann erstmal, was alles schlimm war. Und ich lasse das nicht mehr zu. Ich bin tatsächlich nicht der Meinung, dass es schlechter Laune gestattet sein sollte, positive Laune zu dominieren. Meine ich mehr. Und das war aber früher mal anders. Ich hielt das für ein Naturgesetz, dass ich dachte, ja, das ist dann so. Und was weiß ich, hatte vielleicht irgendwie was Schönes zum Abendbrot vorbereitet oder so. Mein Mann kommt nach Hause und ich merke, wow, der hatte Stress. Dann habe ich innerlich fast schon das Geschirr wieder vom Tisch genommen, so nach dem Motto, naja, es war wohl nichts heute mit einem schönen Abend. Nee, nein, habe ich irgendwann aufgegeben, habe gesagt, nee, du, ich glaube gerade, du brauchst vielleicht noch ein bisschen Zeit und bei dir war es stressig. Ich freue mich schon auf einen wunderschönen Abend mit dir. Wie viel Zeit brauchst du oder so? Ich lasse das nicht mehr zu. Ich muss zugeben, ganz ohne Frage, das habt ihr bestimmt auch schon gerade gedacht, es ist natürlich deutlich anstrengender, in so einer Atmosphäre zu sein, seine Stimmung zu halten, als wenn man jetzt auf Leute trifft, die eben auch einfach gut drauf sind. Ich habe ja diesen einfachen Trick, dass ich sage, Komplimente wie Konfetti auf Menschen schmeißen und dann bin ich von gut gelaunten Menschen umgeben. Jetzt muss ich aber da reinschieben, es ist in meinem Alter deutlich einfacher. Ich weiß nicht, ob ich das mit 40 gemacht hätte und so. Also wenn ich irgendwo in der Drogerie oder so an der Kasse stehe und dann ist da eine Frau, die eine tolle Ausstrahlung hat, die liebevoll zu ihren Kindern war, die was auch immer tolle Figur hat oder mir gefällt die Handtasche oder die Schuhe oder was weiß ich. Also wenn ich das bei Männern mache und sage, Mensch, die haben aber tolle Schuhe an oder so, dann sind die ja völlig verschreckt, auch noch in meinem Alter. Also ich mache das hauptsächlich bei Frauen. Und dann passiert etwas, das hatte ich auch. Man kann ja kaum Komplimente annehmen. Das ist ja ganz schwierig. Ja, hat nur 5 € gekostet oder ist schon uralt oder was weiß ich, was wir dann antworten, statt zu sagen, oh, das freut mich sehr. Ende. Oder, das war meine Brücke am Anfang, das freut mich sehr, dass Sie das so sehen. Wenn ich so ein Kompliment bekam. Und wenn die jetzt sagen, was weiß ich, ja, hat nur 5 € gekostet, habe ich gesagt, nein. Einfach nur sagen, oh, wie schön oder so etwas, aber nicht schon wieder abwerten. Ne? Wir, als ob es uns peinlich ist, dass wir so ein Kompliment bekommen oder so etwas. Also schau mal, wie du dein Umfeld mit Komplimenten, mit Fragen, mit interessiert sein, wie war dein Wochenende und vielleicht sich auch in Zukunft, da kann ich mir aber auch gleich an die eigene Nase fassen, sich doch etwas mehr merken, was weiß ich, der Sohn hat ein Fußballspiel oder was weiß ich, was der Kollege da erzählt hat, dass man da nochmal nachfasst. Wir sind zuständig. Es kommt keiner vorbei, der unser Leben leben kann. Es kommt keiner vorbei, der unser Leben schön macht. Okay, da kann man mit Fug und Recht sagen, ich wäre ja schon froh, wenn mir nicht immer jemand vor Schienbein treten würde. Ne? Also ganz ohne Frage, da gibt es ja noch ein Zwischenstadium. Ne? Dieses, ich erwarte gar nicht, dass der mich glücklich macht, aber der soll mich nicht unglücklich machen. Ne? Das ist ja schon mal eine Aussage, aber dazwischen bewegen wir uns jetzt. Also, was kannst du selber machen? Wie kannst du die Stimmung verbessern? Was weiß ich, in der Besprechung, in dem, wie du da morgens ankommst. Ach, da gibt es auch so eine schöne Geschichte von Vera Birkenbiel, die mag ich sehr gerne, wie sie sagt, wenn wir der Meinung sind, wir sind die meist wertgeschätzte Person im ganzen Unternehmen, wie rauschen wir dann da rein? Oder wenn wir denken, also hier, jeder hackt auf mir rum und ich bin hier das ärmste Kaninchen vom Feld, wie gehen wir dann in das Gebäude rein? Also da mal zu gucken, was habe ich denn selber für eine Meinung? Wo stehe ich denn selber? Und wie wertschätze ich denn das, was ich da reinbringe? Ja, das spielt gar keine Rolle, wie ich das finde. Geben auch manche zur Antwort, die haben sowieso eine vorgefertigte Meinung und da komme ich ja gar nicht gegen an und so etwas alles. Hey, mich interessiert das wirklich kaum, sagen wir mal so, was andere Leute von mir denken. Da habe ich das große, große Glück gehabt, dass meine Mutter so gläubig war, was andere Leute von ihr denken, was sollen die Nachbarn denken und so etwas alles, dass ich schon, was weiß ich, mit 13 oder ich weiß nicht, wie alt ich da war, gesagt habe, Mutti, wenn du kein anderes Argument hast, dann mache ich das extra. Weil es mich so aufgeregt hat, dass man nur, weil eventuell die Nachbarn denken, was ist denn da los oder so, das fand ich fürchterlich. Und deswegen habe ich als ich kann mich nicht erinnern, dass das wirklich mal ein Thema für mich war. Was sollen die anderen denken? Also, ich meine, abgesehen davon, dass ich hier sowieso nur nette Nachbarn habe, aber okay, sicherlich denken die auch manchmal, ja, Greta hat also heute bestimmt was Tolles vor oder wieso ist die so aufgetakelt oder wieso damals, als ich diese kurzen Röcke trug oder so. Ja, können Sie doch denken, Leute, ich denke auch nicht immer nur positiv über andere Leute. Ich finde das nicht dramatisch, wenn man so über mich denkt oder ja, ich hatte beruflich da auch, ja, woran das lag zur damaligen Zeit, weiß ich nicht. Ich habe ja damals so Hotels und Ferienanlagen und sowas eingerichtet. Und da gab es einen Bauleiter, und der also bestimmt jeden Abend sich aufgeschrieben hat, auf meine Baustelle kommt keine Frau und die Frau schon gar nicht. Der gab mir falsche Pläne und was weiß ich nicht alles. Also es war wirklich mühsam für mich mit dem. Aber Gott sei Dank gab es da auch ein paar andere, die dann immer schon sagten, na komm mal her, zeig mir mal deine Pläne, sind die überhaupt richtig? Und was weiß ich, dann war die Tür woanders eingezeichnet und der Heizkörper woanders oder was weiß ich, wonach ich ja meine Einrichtung richten musste. Und machte also viel doppelte und dreifache Arbeit. Also ganz ohne Frage, kenne ich auch, aber mir zu versprechen, also ich bleibe eine fröhliche Frau, also das musste ich ja auch bei, waren drei wirkliche Einschnitte in meinem Leben, wo Geld ein großes Thema war. Also ich war 19, als mein Vater starb und das war für unsere Familie ein ganz schwieriger Schritt. Und ich hatte mich gerade 2 Jahre vorher selbstständig gemacht und dann verlor mein Mann, der eigentlich ganz erfolgreich war, seinen Job, weil dieser amerikanische Konzern weltweit das Thema, diese medizinische Branche oder wie man das dann nannte, verkaufte. Und dann ging das so ein bisschen wie auf dem Jahrmarkt, aber da fing das generell an, dass Firmen fusionierten. Das kannte man vorher noch gar nicht so sehr. Lange Rede, kurzer Sinn, ich war da, klar kriegte ich eine Abfindung, aber wenn man 54 ist, reicht die nicht bis zur Rente. Also das reicht 1 Jahr oder 2 Jahre. Und das heißt, ich war dann fürs Familieneinkommen zuständig. Wow, also 3 Kinder zu Hause, 2 Kinder davon im Studium, dann das Haus nicht abbezahlt. Also das hieß 3 oder manchmal 4 Aufträge parallel annehmen, nachts reichen 4 Stunden Schlaf und sowas alles. Also das war für mich sehr herausfordernd und da hatte ich auch mir gesagt, ich bleibe eine fröhliche Frau. Also erstmal war ich dankbar für jeden Auftrag, dass ich überhaupt diese Aufträge bekam. Ich hatte ja von nichts eine Ahnung in allen Richtungen und durfte dann das trotzdem machen. Und jetzt ja eigentlich nochmal zum Schluss, als mein Mann und ich uns getrennt haben, dann, da war ich 62. Und keiner von uns war so reich, dass er den anderen auszahlen konnte. Das Haus gehört uns beiden. Und dann habe ich gesagt, ich möchte es versuchen. Ich werfe mich dann nochmal rein. Meine Rente ist so klein. Als Selbstständige ist ja auch kein Wunder. War ja auch alles anders gedacht mit meinem Mann und so. Und deswegen gibt es Greta Silva. Man stelle sich nur mal vor, ich hätte genug Geld gehabt, meinen Mann auszuzahlen. Dann hätte ich das alles nicht erlebt. Dann hätte ich nicht gewusst, dass ich Reden halten kann. Dann hätte ich nicht gewusst, dass ich Bücher schreiben kann und sowas alles. Also insofern bin ich jetzt rückblickend tatsächlich sehr froh, dass das so gekommen ist. Aber wenn man in diesem Dilemma steckt und die Ängste einen dann da erwischen, ja, über 3 Jahre bestimmt froh, wenn so mein Mittagessen so 1 Euro gekostet hat, eine Süßkartoffel mit Hüttenkäse zum Beispiel. Also, ne, also diese, kann ich mich entscheiden? Ich meine, glücklich sein ist eine Entscheidung, so heißt dieser Podcast, den wir jetzt hier gerade hören. Wie weit kriege ich das hin? Wie weit habe ich hier drin diese innere Stärke und wie weit kann ich da vorangehen und dazu sehen, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen? Es verändert unser Weltbild. Auch, also erstmal muss auch an dieser Stelle mal gesagt werden, es gibt kein Leben ohne Trauer. Es gibt kein Leben ohne Krisen, ohne Niederlagen. Also meine Güte, Menschen in meinem Alter oder auch mit 60 haben schon einige Krisen erlebt. Und das ist so ein bisschen wie beim Fußballspieler, wann geht der denn siegreich vom Platz? Das ist nicht dann, wenn der Gegner zur Seite springt und der Torwart sagt, hier knall rein, sondern wenn der sich durchgekämpft hat. Und das haben wir im Leben auch gemacht. Und es hat uns stark gemacht. Und dann dürfen wir auch siegreich sozusagen uns fühlen und sagen, wow. Wow, also das, damals habe ich das Gefühl gehabt, das Leben ist vor die Wand gelaufen, aber es geht anders. Es geht weiter, nur anders. Und da sind wieder Freude, Momente und so etwas drin. Aber wenn man selber in diesem Dilemma steckt, so jetzt zurück zur Dankbarkeit, wenn man selber in diesem Dilemma steckt, ist man alleine derjenige, der sagt, wie lange er trauert. Ne? Also selbst in diesem krassen Fall, wenn jemand gestorben ist, dann ist es ja oft so in Unternehmen, dass ganz am Anfang auf jeden Fall diese Trauer zugestanden wird, aber irgendwann dann so was kommt wie, ja, jetzt ist ja auch allmählich wieder gut und so, ne? Und im Alltag angekommen. Nee, das bestimmt der Trauernde und keiner sonst. Also, und da ist es für mich so ein Tipp, wenn man das Gefühl hat, so, ne, ich möchte gerne jetzt hier wieder raus, dass man guckt, gibt es trotz des Desasters, gibt es trotz der Schwierigkeiten und der Schwere in meinem Leben etwas, wofür ich dankbar bin? Und das aufzuschreiben, dann öffnet sich der Blick mehr wieder zu dem normalen Leben und ich starre nicht nur auf das Schlimme, was passiert ist. Also als mein Vater gestorben war, das, ich weiß nicht wie lange, also ich hatte immer das Gefühl, da liegt so eine Bleiweste über mir. Klar habe ich auch gelacht und habe mich gefreut über Sachen, ich habe mich auch verliebt dann und so etwas, aber es alles hatte diese Schwere. Und auch die ging später weg. Dieses Leben annehmen, wie es ist, ist die ganz große Erlösung. Und vor allen Dingen, wenn es schon passiert ist. Und ich will immer noch, dass das nicht passieren durfte oder es hätte nicht sein dürfen und so etwas. Das ist, darf ich das jetzt mal so salopp sagen, Quatsch. Ich habe es für mich abgekürzt, später auch mit kleineren Sachen. Ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Also wenn der Handwerker mich heute versetzt und ich habe alles durchgeplant und bin extra zu Hause geblieben oder was weiß ich, kommt nicht, ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu, es ist so. Und dann werde ich wieder handlungsfähig, dann gehe ich wieder geradeaus. Dann kann ich wieder näher die nächsten Schritte überlegen, statt zu sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein, das ist eine Unverschämtheit und was bildet er sich ein und der fährt vergnügt durch Hamburg und ich mache hier das HB-Bändchen. Nee, dazu habe ich keine Lust mehr. Ich gebe die Verantwortung nicht mehr ab. Davon haben wir ja am Anfang gesprochen. Da hatte ich das ja delegiert, ne? Wer ist zuständig für mein Glück? Und habe da Chef und Partner mir ausgesucht. Und nee, das ist meine Entscheidung. Aber okay, es gibt Fälle, da ist es nicht leicht, da ist es schwierig. So, noch, ich habe immer noch ganz viel hier auf meinem Zettel stehen. Könnt ihr noch, ich hoffe ja, sonst macht ihr das so in Etappen. Jeder hat seine eigene Wahrheit, war für mich ganz schwer zu verstehen. Den Satz kannte ich schon lange. Aber dass es so wirklich, wirklich ist, ich sagte immer so, wie ich jetzt hier den Tisch sehe und so ist es doch. So ist es doch. Ich hätte es schon früher lernen können bei meinen drei Schwestern, bei meinen zwei Schwestern. Wir saßen zu dritt. Das erinnere ich noch recht gut, im Nachthemd schon. Wir wollten alle schon ins Bett gehen, so auf der Bettkante saßen wir und unterhielten uns plötzlich über unsere Kindheit. Und da hatte man das Gefühl, wo bist du denn groß geworden? Das war doch nicht unsere Familie. Das hatten die anders abgespeichert. So, dann ging es erst mal 2 gegen 1. Ja, nee, das war doch damals so und so und Tante Ilse war auch noch da und da, da, da. Und dann bin ich aber irgendwann am nächsten Tag oder war noch immer nach Hause gefahren und habe schon begriffen, die haben das anders abgespeichert. Aber so, wie es wirklich war, das ist meine Version. So habe ich das damals wahrgenommen. Und dann irgendwann konnte ich es doch noch mal besser lernen. Ich war mit meinem Mann in einem Konzert und er erzählt am nächsten Tag Freunden davon. Und da habe ich auch gedacht, wo war der? Wo war der? Der erzählte von einem ganz anderen Konzert. Und da habe ich begriffen, da hilft kein Argumentieren. Und wie das so vorher war, ihr kennt das bestimmt auch, also nach 3 Wochen fällt mir noch das 48. Argument ein, was ich sagen könnte. Und wenn er das gehört hat, dann weiß er doch wirklich, dass er falsch ist. Diesen ganzen Quatsch konnte ich fallen lassen. Und habe gesagt, okay, ich akzeptiere und verstehe, dass das deine Blickrichtung ist. Bitte akzeptiere du auch meine. Ich sehe das anders. Und dann war danach am Anfang natürlich noch viel diskutieren und speziell mein Mann sah das nicht so schnell ein, dass das jetzt damit zu Ende war, das Diskutieren. Nee, jeder empfindet das anders. Und das für mich so Schöne, ich durfte auf dem Führungskräftekongress in Zürich davon auch mal reden und dann kam nachher jemand auf mich zu und sagt, meine Frau und meine Mitarbeiter werden glauben, da kommt eine andere Person. Ich sage, ja, was ist denn passiert? Ich sagte, ich habe wirklich geglaubt, ich habe die alleinige Wahrheit. Ich habe eine Gesprächspause gemacht, weil ich höflich sein wollte und mir deren Version anhöre. Aber im Grunde war ich immer der Meinung, ich habe die eigene, einzige Wahrheit. Und ich habe jetzt verstanden, dass es ganz natürlich ist, dass jeder das aus seiner Brille sieht und anders wahrnimmt. Also für mich finde ich es heute bereichernd. Also manchmal gibt es das auch noch bei mir, dass ich so ein bisschen geschockt bin und denke, oh Gott, wie sieht der denn das, wie sieht die denn das und so. Aber es ist dann auch schon mehr so eine spitzbübische Freude dabei, mal zu gucken, ich stelle mich mal in die Schuhe des anderen. Wie sieht der denn die Welt? Also ich habe ein Jazzkonzert gehört und der hat vielleicht ein Rockkonzert gehört. Der hat vielleicht einen ganz anderen Rhythmus gehört. Wie auch immer. Also da das als Bereicherung zu empfinden, wie der andere denkt und auf die Situation guckt. Und dass man mal sagen könnte, das ist ja spannend. Ich wusste gar nicht, dass man das auch so sehen kann oder so. Das ist, glaube ich, Vielfalt, die einen bereichert und die dann die Sache deutlich einfacher macht. Und dann zu fragen, nicht warum passiert mir das, sondern wofür. Ich bin ja tatsächlich der Meinung, das Leben bringt mir ganz viel bei. Ich bin durch das Leben so geworden, wie ich jetzt bin. Und dann, wenn es weh tat, bin ich am schnellsten gewachsen. Das war nicht immer leicht, ganz ohne Frage. Aber ich komme mit der Frau, die ich heute bin, wunderbar klar. Das anzunehmen und zu akzeptieren und dass es dazugehört, dass und die Frage zu stellen, was kann ich daraus lernen? Was bringt mir diese Situation jetzt gerade bei? Schmerzhaft bei, vielleicht auch schon die 8. Wiederholung. Ich habe das als Kind vielleicht schon erlebt oder hier schon mal erlebt. Aber sich da selber auf die Schliche zu kommen, Leute, das ist so bereichernd. So, was macht es mit uns? Es macht uns gnädig, es macht uns menschlicher, es macht uns liebevoller, auch zu anderen, wenn wir merken, wo wir selber so hadern. Da ist ganz, ganz viel möglich. Ich möchte euch ja zu gerne noch eine Sache sagen, die mich gerade im Moment sehr umtreibt. Ich bin ja angetreten und ich möchte den Grauschleier vom Alter wegziehen. Ne? Mein erster Ausspruch, den Gott sei Dank ja keiner vor mir ausgerechnet hatte, war ja von 30 bis 60 ist genauso lang wie von 60 bis 90. Wir kriegen nochmal so ein fettes Zeitpaket, Lebenspaket geschenkt. Diesmal mit ganz, ganz viel Lebens-Know-how. So, und jetzt habe ich natürlich festgestellt, dass also die Bilder vom Alter draußen immer noch verheerend sind. Also wenn, glaube ich, irgendwelche UFOs hier landen und die Besatzung guckt sich um 19 Uhr oder kurz vorher im Fernsehen an, was da vor den Nachrichten läuft, dann glauben die, glaube ich, alle 60-Jährigen seien inkontinent, müssen neue Knie haben und so etwas. Es ist schrecklich. Es ist so schrecklich. Nur dann tauchen Bilder von Alten auf. Ansonsten sieht man in der Werbung nur Junge. Jetzt ist aber etwas ganz Tolles passiert. 60% der Kaufkraft da draußen liegt in den Händen der Generation 60+. Stellt euch das mal vor. Jetzt bin ich also unterwegs, darf unterwegs sein in Werbeagenturen und soll denen erzählen, Mensch, wie ist denn das eigentlich so mit den Alten? Ne? Die haben ja jetzt eine Menge Kaufkraft und so. Und dann habe ich gefragt, so, wie alt sind denn eure Mitarbeiter? Von 25 bis 35. Die sollen sich jetzt Werbestrategien ausdenken für den 60-jährigen Motorradfahrer, der on fire ist. Da kann sich doch kein 30-Jähriger vorstellen, was der noch für Flausen im Kopf hat. Das geht doch gar nicht, konnten wir doch selber auch nicht. Da haben wir doch auch gedacht, mit 50 ist das Leben vorbei, als wir selber 30 waren. Also das ist auch ein ganz normaler Vorgang, wie die Hirnforschung das auch beweisen kann. Also da tut sich jetzt so viel gerade da draußen, weil das nun nicht mehr zu halten ist, dass man diese Generation so unsichtbar macht. Das finde ich also ganz, ganz toll. Denn Alter ist wirklich das beste Start-up, was wir hier gegründet haben, da nochmal sich reinzuschmeißen. Wir sitzen ja die 30 Jahre nicht einfach ab. Da sind, was weiß ich, diese Generation, die gründet auch Firmen, die investiert, die kaufen, die reisen, die verbrauchen Sachen. Also ich meine, das 30 Jahre ist ja eine unglaubliche Zeit. Wobei, ich mag das schon kaum aussprechen, weil das so lächerlich ist, man betrachtet ja schon die 50-Jährigen in den Unternehmen als zu alt und nicht flexibel. Wenn es irgendwo eine flexible Generation gab, dann sind wir das. Also was, ne? Also was haben wir alles für einen Wechsel erlebt und mitgemacht? Also von Schreibmaschine jetzt über KI und also diese ganzen Sachen von so einem Film noch, der jetzt zur Kamera in der Tasche, in der Hosentasche, im Handy. Natürlich haben wir uns immer gewandelt. Natürlich haben wir immer mitgemacht. Also okay, das ist jetzt nochmal so ein Wirtschaftsthema. Aber es tut sich viel. Wir können uns überlegen, wie gehen wir mit den Ängsten da draußen um. Angst ist heute ein Marketinginstrument, mit dem kann man Wahlen gewinnen. Das ist nicht nur in Amerika der Fall. Das ist ja auch schon zu uns rübergeschwappt, dass man da mit Drohungen und also was alles Schlimmes passiert, wenn man die andere Partei wählt. Das finde ich alles so fürchterlich. Ich kann euch gar nicht sagen, wie fürchterlich ich das finde. Und aber auch Nachrichten ist eine Ware, die verkauft werden will. Zeitung. Eine Ware, die verkauft werden will. Also ich stehe für dieses alles nicht mehr so zur Verfügung, wie das früher mal war. So, jetzt schaut mal, ob irgendwas dabei war, was euch vielleicht hilft in eurer Zukunftsplanung. Und guckt mal, ob ihr vielleicht im Freundeskreis jemanden habt, wo ihr diesen Podcast weiterleiten möchtet und wo das hilfreich ist. Und dann freue ich mich natürlich auch wahnsinnig über Bewertungen. Und wenn du diesen Podcast abonnierst, das ist auch sehr hilfreich. Und dann natürlich deine Meinung auf Instagram oder wo wir uns dann da treffen können. Alles, alles Liebe. Guck mal, wie du selber deine Welt beeinflussen kannst. Tschüss!